Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Ich bin Margarete Wohlan und das ist heute mein Thema. Wir haben vor 6 Monaten schon mal über sie berichtet. Familie Hemo aus Derrick, einer Stadt im kurdisch geprägten, bisher selbstverwalteten Nordosten Syriens. Dort, wo vor 2 Wochen die Türkei ihre völkerrechtswidrige Militäroffensive startete. Als unser Autor Akrem Haydo diese kurdische Familie vor einem halben Jahr begleitete, gelang ihm ein seltener, intimer Einblick in ihren Alltag. Wir sind überfordert, aber nicht besiegt, erklärte damals der Vater und Ehemann Feremes Hemo. Die Türken marschierten am 9. Oktober ins selbstverwaltete Kurdengebiet ein, bombardierten Posten und Dörfer, die syrische Armee schoss zurück. Hunderttausende sind seitdem auf der Flucht. Trotz der vereinbarten und nun verlängerten Waffenruhe soll sich die Lage zwischen der Türkei und den Kurden nicht verändert haben. Die syrischen demokratischen Kräfte aus Kurden, Arabern und Christen versuchen immer noch, die Zivilbevölkerung zu schützen. Und mittendrin Familie Hemo. Unser Autor Akrem Haydo, der sie vor 6 Monaten für die Weltzeit begleitet hat, hält zu ihr Kontakt. Er erfährt von ihren Ängsten und Hoffnungen und verdeutlicht anhand von Rückblenden, wie unglaublich normal ihnen heute ihr Leben vor 6 Monaten erscheint.
Die Türkei setzte ihre Angriffe auf kurdische Kämpfer in Nordsyrien fort. Nach Attacken mit Kampfflugzeugen und Artilleriegeschützen griffen auch Bodentruppen an, teilte das Verteidigungsministerium.
Die Fernsehbilder schockieren mich. In meiner Heimatstadt Ras Al Ain, auf Kurdisch Serekanye, brennen seit gestern Wohnhäuser. Schwarze Rauchfahnen steigen hoch. Menschen fliehen. Ich sitze in meiner Wohnung in Berlin. Wieder Krieg in Nordsyrien. Diesmal sind es keine Islamisten, sondern verbündete Truppen der türkischen Regierung. Ich versuche immer wieder, meine Verwandten und Freunde zu erreichen. Endlich bekomme ich meinen Freund Imad Eyo ans Telefon. Wir kennen uns seit der Schulzeit. Er lebt noch immer in unserer Heimatstadt Serekanye, die derzeit hart umkämpft ist. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Imad lebt. Aber er ist noch immer in Serekanye. Das ist doch verrückt, denke ich. Die Stadt liegt direkt an der türkischen Grenze.
Die beschallen uns von drüben permanent mit Lautsprecherdurchsagen. Von der Moschee rufen sie Allahu Akbar, Gott ist groß, und Dschihad, heiliger Krieg. Die türkische Armee hat draußen vor der Stadt alles bombardiert. Die Flugzeuge flogen gerade über Serekanye. Die türkische Artillerie schießt ununterbrochen. Es war so laut, dass viele von uns sofort Richtung Süden geflohen sind.
Warum bist du denn noch da? Das ist viel zu gefährlich. Du musst da weg.
Das kann ich nicht machen. Ich muss doch unser Haus beschützen.
Sei nicht leichtsinnig. Den Truppen von Erdogan ist es doch völlig egal, ob du einfacher Zivilist bist oder ein Kämpfer der kurdischen Einheiten. Dann klopfen 2 Nachbarn an seine Tür. Er soll mitkommen, schnell. Ich höre noch, wie mein Freund sagt, dass er nicht weiß, was er machen soll. Fliehen, bleiben. Dann bricht das Gespräch ab. Ich rufe ihn wieder und wieder an. Ohne Erfolg. Wird er fliehen? Aber er ist nicht der Einzige, an den ich denke. Was macht Familie Hemo in Derrick? Eine kurdische Familie im Nordosten Syriens. Ich habe sie vor genau 1,5 Jahr besucht, für die Weltzeit über ihren Alltag berichtet. Die Hemos sind inzwischen Freunde. Feremes ist 51 und seit 1 Jahr Bürgermeister in Derrick. Seine Frau Hediye ist Mitte 40 und Grundschullehrerin. Vor 6 Monaten waren sie alle noch sehr zuversichtlich, was die Zukunft ihrer Heimat betrifft.
Sieben Uhr morgens, Frühstück bei Familie Hamo. Feremes und seine Frau Hediye hocken im Schneidersitz auf dem Teppich. Vor ihnen steht ein Teller mit gebratenen Eiern, Oliven und Joghurt. 2 ihrer 3 Kinder gehen noch zur Schule. Der Älteste studiert in Deutschland Bauingenieurwesen. Die Eltern hatten Angst, dass ihr Sohn sonst vom syrischen Militär rekrutiert wird, und schickten ihn fort. Ein kleines Mosaiksteinchen in einem Meer von Entscheidungen, die die Familie Hamo täglich treffen muss und die deutlich machen, dass sich diese Region im Norden Syriens, in dem die 40.000 Einwohnerstadt Derrick liegt, im Bürgerkrieg befindet. Wie schafft man unter solchen Bedingungen Normalität? Ehefrau Hedieh, Mitte 40, trägt ihr Kopftuch locker. Sie lächelt gern.
Ich bin Mutter, Hausfrau und Lehrerin. Ich arbeite an einer Grundschule. Das alles zusammen ist anstrengend und manchmal auch schwierig, aber es ist okay. Uns ist es wichtig, den Tag gemeinsam zu starten mit unserem Frühstück und ihn abends zu beenden, denn ich sehe meinen Mann erst wieder abends.
Als sich das Assad-Regime aus dieser Region zurückgezogen hat, herrschte zunächst Chaos. Es lag dann an uns, das System neu zu gestalten. Als erstes haben wir versucht, die wichtigsten Dinge zu organisieren, zum Beispiel die Müllabfuhr. Unsere Stadt muss ja sauber bleiben. Denn Derek ist in kürzester Zeit stark gewachsen. Seit etwa 3 bis 4 Jahren existiert jetzt unsere neue kommunale Verwaltung.
Wenn dort jetzt türkische Truppen einmarschieren, dann ist das Ende ihrer kommunalen Selbstverwaltung. Dieser Gedanke will mir nicht aus dem Kopf. Ich versuche, Familie Hemo zu erreichen. Einmal, zweimal, dreimal. Endlich. Beim 4. Mal klappt es. Es geht ihnen allen gut. Doch so entspannt wie beim 1. Mal klingt die Stimme von Feremes nicht. Er wirkt müde. Türkische Truppen sind noch nicht in die Stadt einmarschiert. Bomben sind auch noch keine gefallen. Aber
betroffen sind die umliegenden Dörfer. Und viele von dort sind nach Derek geflohen oder in andere Dörfer geflüchtet. Doch alle Dörfer entlang der Grenze sind inzwischen menschenleer. Und diese Ehrlosen beschießen sie weiter. Hier in Derek passiert auf dem Basar nichts mehr. Denn niemand will mehr kaufen oder verkaufen. Man bekommt nur noch das Allernötigste zum Essen.
Immerhin, die Selbstverwaltung von Derik funktioniert noch. Der Grenzposten Semalka zum Nordirak ist noch offen. Jeden Tag besucht Feremes in Derik Familien, die Geflüchtete bei sich aufgenommen haben, sagt er mir. Weil die Krankenhäuser keine weiteren Verletzten aufnehmen können, werden jetzt viele nach Kurdistan, Irak gebracht. Die Telefonverbindung ist glasklar. Dass nur wenige Kilometer von seinem Haus entfernt Bomben fallen, mag man kaum glauben. Feremes wirkt wütend.
Wir hatten internationale Hilfsorganisationen in der Region. Die haben alle das Land verlassen, nachdem sie ihre Arbeit eingestellt haben. Sie hatten Angst. Tausende unserer Jungs und Mädels arbeiteten bei diesen Organisationen. Sie sitzen jetzt untätig zu Hause herum.
Und was macht deine Ehefrau Hedieh, will ich von ihm wissen? Kann sie noch in ihrer Schule unterrichten? Wie sieht überhaupt euer Alltag aus? Was kannst du mir erzählen? Feremes reicht das Handy weiter.
Wir leben jetzt in ständiger Angst und trauen uns kaum noch vor die Tür. Unsere Kinder können nicht zur Schule. Mohammed und meine Tochter machen gerade ihr Abitur. Die letzten Prüfungen können sie jetzt nicht ablegen. Es ist viel zu gefährlich, zur Schule zu gehen. Wir alle und gerade auch die Kinder haben große Angst. Wir sitzen nur noch zu Hause vor dem Fernseher und verfolgen die Nachrichten. Heute Morgen, als die Kinder noch schliefen, da hörten wir draußen viel Lärm. Es waren Bomben, die vor unserer Stadt explodierten. Es fliegen Flugzeuge über uns. Und da ist doch klar, dass die Kinder Angst haben.
Ihre Stimme zittert, als sie mir das schildert. Sie möchte, dass dieser Krieg wieder aufhört. Sie ist Muslima, trägt ein Kopftuch, ist gläubig. Sagt am Telefon immer wieder:
So Gott will. Ich bete, dass alles gut wird.
Dass alles gut wird, davon war auch Rasha Abbas noch überzeugt, als ich sie damals für die Weltzeit im Justizministerium in Kamischli besucht habe.
Das Justizministerium der kurdischen Selbstverwaltung liegt im Zentrum von Kamischli, der offiziellen Hauptstadt. Überall in der Stadt begleitet einen der Lärm der dieselbetriebenen Stromgeneratoren. Die Straßen der Umgebung sind teilweise gesperrt, an jeder Straßenecke stehen Sicherheitsbeamte. Rasha Abbas, Vizedirektorin und zuständig für die Unterbringung der syrischen und internationalen IS-Gefangenen, ist eine resolute Frau.
Wir haben 4 Gefängnisse für die IS-Gefangenen. Eines davon ist für Kinder und Jugendliche. Es ist eine Art Kinderzentrum und heißt Huri. Dort werden die Kinder betreut und unterrichtet. Sie sind zwischen 6 bis ungefähr 16 Jahre alt. Ab 17 gelten dann andere Regeln. Die kleineren Kinder sind bei ihren Müttern. Die Höchststrafe liegt hier bei 20 Jahren und die Todesstrafe, die haben wir ganz abgeschafft.
Die Unterbringung und Verurteilung der rund 1000 ausländischen IS-Kämpfer übersteigt die Möglichkeiten der kurdischen Behörden. Rasha Abbas, selbst Muslima, verurteilt den Terror des IS scharf. Was sie immer wieder lobend erwähnt, ist ihre Arbeit und die damit verbundene Geschlossenheit mit den Kollegen, die sowohl Jesiden, Araber als auch Christen sind. Ihre Vorurteile gegenüber Jesiden zum Beispiel seien dadurch komplett verschwunden.
Durch diese Freunde hat sich meine Sichtweise komplett verändert. Die Selbstverwaltung hat es geschafft, alle Bevölkerungsgruppen zusammenzubringen und uns ein Gefühl der Verbundenheit zu geben.
Gleichgültig, wen man in dem kurdisch geprägten Nordosten Syriens fragt, alle scheinen, trotz der oft unüberwindlichen Probleme, froh zu sein, selbstbestimmt leben zu können. In dieser demokratischen Föderation Nordsyrien, die 2016 von kurdischen, syrisch-orthodoxen, arabischen und turkmenischen Delegierten ausgerufen, aber bisher von niemand anerkannt wurde.
Von dieser positiven Stimmung ist nichts mehr zu spüren, als ich Rasha Abbas endlich ans Telefon bekomme. Auch nicht von ihrer Resolutheit. Was ist los, frage ich sie. Sie habe in den letzten Stunden viel geweint, erzählt sie mit brüchiger Stimme.
Gerade ist eine liebe Freundin von mir ermordet worden, Hefrin. Das hat mich sehr getroffen. Ich kannte sie seit 7 Jahren, seit dem Beginn unserer Selbstverwaltung. Hefrin geriet in einen Hinterhalt. Hilfstruppen der Türkei haben sie und ihre Begleiter bestialisch umgebracht. Menschen wie sie werden jetzt zur ganz besonderen Zielscheibe. Für mich ist klar, die türkische Regierung ist für ihren Tod verantwortlich.
Hevrin war Vorsitzende der Partei Zukunft Syriens. Ihr Ziel? Ein demokratisches Syrien für alle Bevölkerungsgruppen.
Wir sind Kurden, Araber, Christen und Jesiden, Turkmenen und Tschetschenen. Wir alle verteidigen uns und schützen unsere Familien sowie die Region, um weiterhin zusammenzuleben. Wir sind jetzt sogar stärker zusammengewachsen und verbünden uns gemeinsam gegen die Türkei.
Jetzt klingt sie wieder so, wie ich sie vor einem halben Jahr kennengelernt habe. Resolut und mutig. Hier in Deutschland interessieren sich die Medien vor allem für die Kämpfer der Terrormiliz IS, die in euren Gefängnissen sitzen, berichte ich ihr. Kannst du mir sagen, wie viele schon fliehen konnten? Eine Zahl kann sie nicht nennen. Aber es stimme, IS-Kämpfer konnten aus den kurdischen Gefängnissen fliehen. Sie seien durch die Luftanschläge der Türken quasi freigebombt worden.
Leider haben wir schon früher keine internationale Hilfe für die IS-Gefangenen bekommen. Sie sind nicht nur für uns, sondern für die gesamte Welt eine große Gefahr. Der IS bedroht doch nicht nur die hier lebenden Kurden, Christen und Araber. Er bedroht die gesamte Welt.
Ich bin wütend. Sehr wütend. Denn als ich in diesem Frühjahr Derik besuchte, hatte ich den Eindruck, die Selbstverwaltung dort funktioniert gut, wie mir damals Siad Rüstüm erklärte, Leiter der Abteilung für die Stromversorgung der Region.
Durch den Krieg ist das ganze früher zusammenhängende Stromnetz in Syrien zusammengebrochen. Der Strom wird jetzt hauptsächlich von großen Gasgeneratoren erzeugt, die ihre Laufzeit schon um das Dreifache überschritten haben. Im Winter ist es am schlimmsten. Viele Leute heizen mit Strom und die Kapazitäten sind begrenzt. Ein Teil des Stromes wird auch über Staudämme gewonnen, aber die funktionieren nur unregelmäßig. Die Türkei führt einen Wasserkrieg gegen uns. Mal lässt sie zu viel und mal zu wenig Wasser durch. Natürlich betrifft das auch unsere Landwirtschaft, weil die Bewässerungssysteme Strom brauchen.
Und jetzt? Haben die Menschen in der Region den ganzen Tag über Strom und Wasser, frage ich mich. Aus den Medien erfahre ich, dass das türkische Militär gezielt Wassergeneratoren bombardiert hat. Dadurch wurde die größte Stadt der Region, Hasaka, sogar komplett von der Wasserversorgung abgeschnitten.
Als ich Ziad Rüstüm abends auf seinem Handy erreiche, ist er gerade auf dem Weg nach Hause. Er ist Jeside. Im Moment kümmert er sich nicht nur um die Stromversorgung, sondern hilft anderen Jesiden, die aus den bombardierten Dörfern nach Derik geflohen sind. Viele von ihnen müssen im Freien schlafen, erzählt er mir am Telefon. Er ist überzeugt. Die Türken benutzen nicht nur Artillerie, sondern auch Wasser als strategische Waffe im Kampf gegen die Kurden.
Sie haben Stromgeneratoren und Starkstrommasten bombardiert und die Stromleitungen durchtrennt. Weil kein Strom mehr da ist, funktioniert auch die Wasserversorgung vieler Städte und Dörfer nicht mehr. Auch die Wasserversorgung der großen Stadt Hasaka ist zerstört. Dorthin sind Hunderttausende geflohen. Die Menschen dort stehen kurz vor dem Verdursten. Die Verwaltung versucht zu tun, was sie kann, aber jetzt, wo es so viele Flüchtlinge gibt, schränkt es ihre Möglichkeiten immer mehr ein. Die Schäden sind so groß, dass es enorm aufwendig ist und lange dauern wird, die Schäden zu reparieren.
In den letzten Tagen seien vermehrt Wasserspeicher im Landesinneren angegriffen worden, berichtet er mir. Auch Getreidesilos, Krankenhäuser und andere zentrale Strukturen wurden zerstört. Für ihn steht fest, die türkische Regierung will die Kurden aus Nordsyrien vertreiben, egal mit welchen Mitteln. Und doch wirkt er nicht resigniert auf mich, sondern kämpferisch.
Mit fester Stimme verkündete US-Vizepräsident Mike Pence am Abend in Ankara die Einigung mit der Türkei auf eine Waffenruhe für Nordsyrien. Diese gelte für 120 Stunden.
Zwei Tage nach unserem Gespräch vereinbaren die USA mit den Türken überraschend einen 5-tägigen Waffenstillstand. Doch niemand, mit dem ich in den vergangenen Tagen gesprochen habe, kann sich darüber freuen. Denn dieser Waffenstillstand ändert nichts. Die Einschränkungen im Alltag sind enorm. Auch der Schulunterricht ist kaum noch möglich. Als ich vor 6 Monaten eine Schule in Derik besucht habe, klang das noch anders. Es herrschte Aufbruchsstimmung. Hediye Hemo unterrichtete damals die 1. Klasse.
Weil es nur eine kleine Ölheizung gibt, tragen die Kinder Jacke und Mütze. An der Wand hängen bunte Kinderbilder, verdecken, dass die Farbe von der Wand abblättert. Die Möbel sind alt.
Für die Erstklässler wollten wir gerne alles neu machen. Unsere Schulbänke und Tische sind viel zu groß für sie. Sie müssen im Stehen schreiben. Wir haben natürlich neue Möbel beantragt und wir hoffen, dass wir sie bald bekommen.
In den Schulen hier unterrichten fast nur Frauen. Das liegt zum einen, wie überall auf der Welt, an der guten Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Aber es liegt auch daran, dass viele Männer im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat verwundet wurden oder gefallen sind. Neu jedoch ist, dass jetzt überwiegend Frauen die Schulen leiten, so wie Perihan Mustafa, Direktorin der Schule, die auch Tochter Aya Hamo besucht.
Wir finden es wichtig, dass zuerst die Muttersprache gelehrt wird. Danach kommen die Sprachen der anderen Bevölkerungsgruppen und ab der 5. Klasse kommt noch eine Fremdsprache wie Englisch dazu. Wir haben viele neue Dinge eingeführt. Auch die Beziehung zwischen Lehrer und Schüler hat sich grundsätzlich verändert.
Während sie früher eher von Strenge und Gehorsam geprägt war, sei sie heute freundschaftlich und auf Augenhöhe.
Jetzt stehen all diese demokratischen Errungenschaften auf dem Spiel. Als ich endlich Schulleiterin Perihan Mustafa ans Telefon bekomme, wirkt sie ziemlich verzweifelt.
Am Mittwoch begann dieser Krieg. Alle Lehrer sind trotzdem zur Schule gekommen, aber es sind nur wenige Kinder gekommen. Von 300 Schülern kamen nur 10. Alle haben Angst, man hört Schüsse und Bomben. Selbst die Schulkinder sprechen nur vom Krieg und von den Kämpfen. Ich hoffe, dass all unsere Mühen und unser Engagement nicht umsonst waren. Wir wissen ja selbst nicht, was noch alles passieren wird. Ich hoffe, dass dieser Krieg bald endet.
Nach unserem Gespräch lege ich frustriert auf. Denn die Hoffnung, dass diese Offensive bald endet, habe ich nicht. Zu groß ist die Angst der Türken, oder sollte ich sagen, zu groß ihre Paranoia vor einem kurdischen Staat.
Ich muss plötzlich daran denken, wie ich mit Feremes Hemo, dem Bürgermeister von Derik, vor 6 Monaten den Friedhof der Märtyrer besuchte, wo sein Bruder begraben liegt. Es klingt heute wie aus einer anderen Welt.
Der Friedhof der Märtyrer ist neu. Er wurde 2013 angelegt. Hier liegen rund 800 junge Frauen und Männer begraben. Die Grabplatten sind aus Marmor und reihen sich wie Dominosteine in langen Reihen aneinander. Auf allen Grabsteinen sind Fotos der jungen Menschen befestigt. Etwas, was in der Region sonst unüblich ist. Überall sieht man auch Symbole der kurdischen Volksschutzeinheiten YPG und YPJ. Hier liegen arabische, kurdische, jesidische und christliche Kämpfer und Anschlagsopfer nebeneinander begraben.
Mein Bruder hieß Ahmed Hemo. Die 20 Männer und Frauen, die hier nebeneinander liegen, sind alle 2017 bei einem Luftangriff des türkischen Militärs ums Leben gekommen. Sie hatten das Medienzentrum der YPG auf dem Berg Karacoch am Rande von Derik beschossen. Ahmed hat dort gearbeitet. Wir haben den Krieg so satt.
Inzwischen scheint der sogenannte Islamische Staat zurückgedrängt. Seine letzte Bastion ist mit Bachus gefallen. Und doch bleibt der IS weiterhin eine Bedrohung. Es gibt Schläfer und kleinere Terrorzellen, um Anschläge zu verüben.
Der IS ist wie ein Krebsgeschwür mit Ausläufern in die ganze Welt. Aber das Zentrum ist hier in Syrien. Wir haben gegen die Terroristen des IS gekämpft, nicht nur für uns, sondern für die ganze Welt. Wir haben einen hohen Preis gezahlt. Viele junge Menschen sind dabei ums Leben gekommen.
Für Feremes Hemo müssen jetzt, 6 Monate später, seine Worte wie Hohn klingen. Als ich ihn vor 3 Tagen noch einmal erreiche, hält er seine Wut nicht mehr zurück. Der Westen habe die Kurden verraten.
Ich sehe nichts, woraus wir Hoffnung schöpfen können. Keine Autorität, weder die USA noch Russland, sagen etwas. Und bloße Worte würden ja auch nichts helfen. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringen wird oder wann Derik an der Reihe ist und beschossen wird. Aber wir haben uns entschieden, Derik nicht zu verlassen und Widerstand zu leisten.
Widerstand leisten. Das ist mutig, sage ich Feremes Hemo noch am Telefon. Dann lege ich auf. Der Traum vom Frieden in Nordsyrien ist ausgeträumt, denke ich. Mein Freund Imad aus meiner Heimatstadt Serekanye ist schon vergangene Woche von dort geflohen. Auch er hat keine guten Nachrichten. Seine Stimme klingt verzweifelt und müde.
Serekanye wurde schon von türkischen Hilfstruppen eingenommen. Sie sind überall in der Stadt. Es gibt Tote, Einwohner von Serekanye. Ich denke, ein Teil der arabischen Bevölkerung wird zurückkehren, aber für uns Kurden sieht es sehr schlecht aus.
Ein pessimistisches, um nicht zu sagen realistisches Resümee des kurdischen Jesiden Imad, der ein Freund unseres Autors Akrem Haido ist. Und auch das Treffen gestern zwischen Putin und Erdogan macht ihnen keine Hoffnung. Denn die Kurden sind schon sehr lange ein Dorn im Auge der türkischen Regierungen, seit dem Ende des Ersten Weltkriegs. Damals zerfiel das Osmanische Reich und die Siegermächte teilten das Gebiet neu auf. Neue Grenzen, neue Staaten entstanden. Auch ein unabhängiges Kurdistan sollte etabliert werden. Aber schon damals hat der junge Staat Türkei dagegen opponiert und sich durchgesetzt. Seitdem versucht die Türkei, jegliche kurdische Autonomie im Keim zu ersticken. Und bis jetzt hat sie sich damit immer durchgesetzt. Falls Sie den Alltag der Familie Hemo vor einem halben Jahr nochmal nachhören wollen, im Podcast vom 23. April diesen Jahres werden Sie fündig. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.